herzlich willkommen zum Podcast Nummer 1 für Menschen, für Frauen, die den Weg aus der Essstörung gehen möchten.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Dein Weg aus der Bulimie. Ich freue mich heute ganz speziell, eine wunderbare Frau aus der Schweiz. Wir versuchen es mal in Hochdeutsch. Wenn sie abschweift in Schweizerdeutsch, dann machen wir einfach in Schweizerdeutsch weiter. Oder ich übersetze es wieder auf Hochdeutsch. Das ist alles gut, so wie es ist. Die Corina, die wird nächsten Monat 40, ist jetzt noch 39. Auch eine großartige, starke Frau, die ganz, ganz viele Themen mit sich trägt zum Thema Essstörung, Bulimie, Anorexie, hin und her. Und ich möchte gern heute mit ihr ein bisschen eintauchen, auch in das Thema Aufgaben, Arbeit, aber natürlich auch die Geschichte, die Belastung und all diese Themen. Und ich bedanke mich von Herzen bei dir, liebe Corina, dass du ja so mutig, ich habe gerade gestern eine Story zum Thema Mut gemacht oder eine Monday Inspiration, so mutig bist, auch hier, ich sag mal, zur Verfügung zu stehen für so viele andere, die noch nicht so viel Mut haben, über dieses extrem belastende Tabuthema zu sprechen. Und wir lassen einfach entstehen, was entsteht. Danke vielmal und herzlich willkommen.
Ja. Danke.
Du hast mir zwei, so ich sag mal, Stichworte geschrieben, Sommer 2004. Magst du dich daran erinnern, wie es so das erste Mal war? Erste Mal kotzen.
Wie war das? Befreiend? Ich mag mich daran erinnern, dass der ganze Ballast, ich habe über Jahre hinweg alles in mich reingefressen, nie etwas rausgelassen, und das erste Mal kotzen stand irgendwie sinnbildlich für mich da, ich lasse es einfach raus. Und das hat so gut getan, obwohl ich wusste, es ist nicht gut. Ich wusste das schon beim ersten Mal. Ich hätte auch nie gedacht, dass das eine längere Sache wird. Aber es war befreiend.
Hast du dir da, es war befreiend, es war einfach mal dieser ganze Ballast, dieser ganze Grümpel auf Schweizerdeutsch, der sich da angestaut hat über Jahre, quasi loslassen zu können. Parallel hast du schon gefühlt, dass es nicht wirklich das ist oder dir gut tut. Also hattest du einen Impuls? Hast du es irgendwo gelesen? Man kann kotzen, das ist super. Oder hast du es einfach mal gemacht? So, ohne viel zu überlegen.
Es war so, dass ich eigentlich war der Suizid meines Vaters im Februar 2004 davor. Und da hat es mir, ich konnte nichts mehr essen. Also es hat mir wie den Hals zugeschnürt, den Magen umgekehrt. Ich konnte wie nichts richtig essen. Und irgendwann kam der Heißhunger. Und da wurde es mir auch schlecht. Also es wurde mir wirklich schlecht, weil ich so viel gegessen habe. Und dann habe ich es rausgekotzt. Eigentlich nicht im Bewusstsein, dass das jetzt irgendwie Bulimie ist oder so. Ich kannte das Thema Selbstverletzung schon länger. Und das war wie noch so ein I-Pünktchen irgendwie.
Ein Goodie on top, hä?
Ja. Also das war, ja. Das war die beste Art, irgendwie mich zu spüren, und es hat gerade gehakt.
Yes. Zu spüren, also übrigens, schlecht ist übel. Das ist
ja.
Schweizerdeutsch 1:1 auf Hochdeutsch übersetzt, macht gar nichts. Genau, schlecht ist Schweizerdeutsch übel. Genau, ja, ist ja logisch. Eben dann hast du mal durch das dir den Hals so zugeschnürt hat, hast du nichts mehr gegessen, du konntest ja nichts mehr. Wahrscheinlich auch, weil, ja, ich sag mal, so eine Situation, die ist nicht alltäglich, so eine Situation, die lernt man nicht in der Schule. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich etwas verarbeiten? Wie verarbeite ich es, wenn ich keine Strategie habe, wenn ich niemanden habe, der mich an die Hand nimmt oder auch mal in den Arm nimmt oder darüber spricht oder auch nicht darüber spricht, das, was ich dann gerade brauchen würde, dann muss ich ja selber etwas kreieren oder mir irgendwie etwas zurechtlegen, dann mal nichts mehr zu essen, aber dann zu merken, boah, eigentlich will ich stopfen oder ich bin so hungrig und das muss gefüllt werden. Das erste ist mal geleert, also quasi die Leere, nichts mehr und dann aber auch dieses Füllen. Und dann eben, dann wird es dir übel und dann hast du gemerkt, das ist eigentlich viel cooler, oder? Dann kann ich essen oder eben den Tag über hungern. Quasi, da gibt es nichts. Streng sein, hart sein,
Ja.
diszipliniert, kontrolliert und dann
Ja.
am Abend, so wie du mir erzählt hast, dann.
Alles raus. Alles rein, alles raus.
Alles rein auch, oder? Und zwar in Mengen wahrscheinlich so, wie ich früher auch.
4 bis 5-köpfige Familie wahrscheinlich.
Ja.
Schätzen, weiß nicht.
Genau. Das
So.
kommt etwa hin, war bei mir auch so.
Ja.
Wenn man das so reinfühlt, das ist so, es ist eigentlich so tragisch auch und so, ja, wahnsinnig. Wie man dann da reinkommt und drin steckt, schon beim ersten Mal ein Gefühl von hat, es ist nicht das Richtige oder es tut mir nicht gut und dann aber so irgendwie reingefangen wird und dann gefangen bleibt und zwar so lange, bis man in diesen kurzen Sequenzen mal kurz reflektiert oder fühlt oder hinschaut, was mache ich hier? Du hast mir gesagt, du warst verschiedene Male stationär. Wie war das für dich oder was war damals jeweils der Ausschlag, dass du gewählt hast? Meist wählen wir es ja freiwillig, also plus minus freiwillig. War es bei dir freiwillig? War es bei dir, du musst jetzt? Hat irgendwie jemand von außen gesagt, hey, es geht nicht mehr? Magst du darüber was erzählen?
Das erste Mal war es vor allem von Angehörigen, also dass ich wie das Gefühl hatte, soll ich es beschreiben? Ich hatte Schuldgefühle meiner Familie gegenüber. Meine Mama, meine kleine Schwester litten extrem unter meiner Essstörung. Und da hatte ich wieder das Gefühl, ich muss irgendetwas machen, damit sie ein bisschen ruhiger sind oder ich weiß auch nicht, ein bisschen mehr Gelassenheit oder wieder leben können, ihr Leben, nicht immer in Sorge um mich. Und das war mir sehr unangenehm. Und da habe ich wie gefunden, okay, ich mache das mal. Aber ich wusste im Vorhinein, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ich gab ihm trotzdem eine Chance. Ich war dann in der Kullmannstraße da. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, in Zürich.
Ja, genau. War ich auch schon.
Okay, anderes Thema. Eine recht renommierte, also ich glaube, die, ich würde sagen, wahrscheinlich die Klinik in der Schweiz für Essstörungen. Obwohl ich das nicht ganz nachvollziehen kann, aber ja, ich muss sagen, ich habe während dem Klinikaufenthalt mehr für meine Essstörung gelernt als gegen meine Essstörung. Also ich viele Sachen, was ich vorher nicht gemacht habe, wie ich habe nie Kalorien gezählt, ich habe normales Cola getrunken, kein Cola Zero oder irgendetwas, und das habe ich da alles gelernt. Und ich ging eigentlich mit einem guten Paket an mehr Essstörungen daraus. Ich konnte ja aber wie meine Maske bewahren und so tun, ja, ich esse, ja, ich kotze nicht, ja. Sie haben mich aufgepäppelt auf ein Normalgewicht, alles schön und gut. Ein paar Monate später war es dann wieder Katastrophe und es wurde noch viel schlimmer. Also ich habe mich dann schlussendlich runtergehungert auf zwischen 30 und 35 Kilo war ich immer. Und das zweite Mal war es dann wirklich so, okay, möchte ich leben oder nicht? Ich hatte die Wahl, an die Sonde zu gehen oder halt nochmal stationär. Ich habe mich dann für den Teller Spaghetti entschieden und nicht für die Sonde. Ja, und war dann da nochmal 9 Monate. Und ja, es war nicht so schöne Zeit. Ich wurde einfach aufgebäppelt. Aber die Themen, die mit der Essstörung zusammenhingen, wurden nicht angeschaut. Es wurde einfach aufs Essen gepocht und ja.
Gewicht kontrolliert.
Gewichtskontrolle, genau. Man lernt noch mehr Tricks und noch mehr Tricks. Und habe dann aber geschafft, mich wieder in den normalen Arbeitsmarkt von dort aus zu integrieren. Das hat mich so ein Stück aufgefangen. Wurde halt aber auch, also ich hatte es so einigermaßen, also im Griff kann ich nicht sagen, weil ich habe dann einfach den Tag durch vielleicht einen Apfel mehr gegessen, aber am Abend genau gleich weitergekotzt und bin am nächsten Morgen wieder aufgestanden, eigentlich körperlich total erschöpft, aber man hat es einfach durchgestirrt. Und dann kamen wieder andere Themen wie Mühe mit Gefühlsregulation, sehr klar ist. Ich habe sie ja, meine Gefühle mit dem Essen, hab ich die Leere gestopft und dann konnte ich es wieder regulieren mit dem Rauslassen. Bin dann nochmal, schlussendlich nochmal 4-mal kurz stationär gewesen in anderen Kliniken, nicht essstörungsspezifisch, sondern wirklich mehr so Emotionsregulation, so, wir sagen, ich weiß nicht, ob du das kennt, DBT, so borderline-spezifisch. Ja, und das hat immer irgendwie, irgendetwas ist immer hängen geblieben, aber es war jetzt nichts, was ich mit normalem Menschenverstand schon wusste. War mir das Einzige, was mir wirklich half, war raus aus der Situation. Ich musste mich eigentlich nicht ums Essen kümmern, weil das Essen war da. Es war für mich auch tabu, wenn ich stationär war, nicht zu essen oder zu kotzen. Das war wie tabu. Am Wochenende, wenn ich heim war, war das anders. Aber auf der Station und so habe ich das immer lassen können. Aber ja, was mir half, war wirklich diese Zeit für mich. Also einfach zu wissen, jetzt bin ich da. Ich habe Zeit für mich. Es gab Mitpatienten, die einen oder anderen, die wirklich, was wirklich gut tat, mit denen zu kommunizieren, wo stehst du, was sind deine, was, wieso, warum, weshalb und sich gegenseitig vielleicht Mut machen und Unterstützung zu geben. Aber alles ansonsten war es ein bisschen für die Katz.
Ja, das ist, ich sage mal so unter dem Strich, so ganz pragmatisch kann man schon sagen, es war für die Katz. Andererseits glaube ich, dass diese stationären Aufenthalte auch uns auch helfen können, eben wie du gesagt hast, diesen Break zu machen, diese Auszeit zu kriegen, auch mal eine gewisse Zeit die Verantwortung abzugeben, weil da wird ja nicht wird sich um einen gesorgt, es wird
Oh ja.
gepustet,
Ja.
gekocht, es wird aufgeräumt, es wird irgendwie, ja, der Tagesablauf ist meist noch vorgegeben und du hast viel Zeit zu sein. Und ich sage immer, wenn man so in einer tiefen Erschöpfung auch ist, dann ist es dafür auf jeden Fall gar nicht schlecht.
Da gebe ich dir recht, ja.
Und ich glaube, wenn ich so reingehört habe, so was du dir gewünscht hättest oder das, was jetzt auch meiner Meinung nach noch mehr kommen darf in den Kliniken, sind die Themen für das Leben, für den Menschen, für die Heilung. Und da, ja, Ich gehe davon aus, so was ich so höre, dass sie schon dran sind, auch da, ja, ich sag mal, eingefahrene Systeme zu hinterfragen, zu überdenken, vielleicht leicht neu zu strukturieren. Aber das ist halt in vielen Systemen, dass es auch viel Zeit braucht. Du hast eine Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin gemacht und hast auch immer wieder, du hast vorher gesagt, ja, das hat mir dann auch so in diesem Aufenthalt diese Sicherheit oder diese Stabilität gegeben, dass ich ins Berufsleben wieder gehen konnte. Und das finde ich auch so faszinierend. Du hast dann sehr oft in, ich sag mal, Suchtbereichen, also du hast bei der Institution vom Pfarrer Sieber gearbeitet, Heroinabgabe. Das sind ja Themen, wo du auch immer wieder mit Sucht, mit Abhängigkeit konfrontiert warst. Wie war das für dich?
Es war eine ganz andere neue Welt irgendwie, obwohl ich das Thema Sucht sehr gut kannte. Entschuldigung, ich bin nach meiner Ausbildung wirklich direkt ins Spital vom Pfarrer Sieber. Da gab es ein Ambulatorium, wo ich sage jetzt mal, Klienten zu uns kamen, ja, Methadon holten und Wundversorgung und all das. Es war eine ganz neue Welt, weil ich bin so ein Dorfmädchen und kam dann auf Zürich Richtung Langstraße und das war so, boah, Perspektivenwechsel oder nein, Situation, also wirklich so ein Kulturschock fast. Und wir wussten schon auf dem Dorf, dass es Drogen gab. Wir haben auch gekifft und getrunken, aber harte Drogen waren nie ein Thema und das war so eine ganz neue Welt. Aber es war für mich enorm bereichernd. Diese Menschen werden teilweise sehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Aber es waren Menschen mit so viel Herz und so viel einfach wunderbare Menschen, die irgendwie versuchten, mit unserer Welt klarzukommen und auch schwere Geschichten dahinter, wirklich teilweise sehr schwere Geschichten, die enorm berührten. Und für mich war es war mehr als verständlich, dass die irgendeinen Weg suchten, mit ihrem Leben klarzukommen. Da fand ich einfach eine Parallele zu mir. Ich habe eine andere Sucht gewählt, aber das Suchtverhalten in dem Sinne war genau das gleiche. Und ich konnte mich mit ihnen auf eine ganz andere Art verständigen, als es meine Kolleginnen vielleicht konnten, oder ich konnte sie anders verstehen. Und das tat mir gut. Es hat mir irgendeine, Best also wie jeder Mensch sucht man Bestätigung, es hat mir eine Bestätigung gegeben. Ich war mit Herzblut in diesem Beruf. Es war nicht einfach so, ich gehe am Morgen und ich gehe am Abend wieder zurück, sondern ich habe mich wirklich auf den Tag gefreut. Es war schön. Auch einfach den Menschen, die so wenig Sozialkontakte oder so teilweise schäbig behandelt werden, oder ja, nicht recht angeschaut werden, ihnen einfach ein paar Minuten Verständnis und jetzt auch Liebe was zu schenken, also das ist jetzt übertrieben, aber einfach so, ja. Es
Nee.
war, hat von Anfang an einfach gepasst. Ich glaube, in dem Bereich, entweder das geht oder das geht nicht.
Ja, ich glaube nicht, dass Liebe schenken übertrieben ist, sondern ich glaube, dass es genau das war und dass es auch genau das war, was du gefühlt hast. Dass mir kam vor das Bild von, du hast dich da zu Hause gefühlt und zwar, du hast ein anderes Symptom gewählt, aber der Ursprung,
dieser Overload, dieses zu viel, dieses eigentlich so viel wahrnehmen, so viel fühlen, so viel Liebe in sich haben und ich habe keinen Plan, was ich damit mache und ich habe nie gelernt, damit umzugehen, also wirklich alles ab, dann kommen Situationen ins Leben, die wir nicht handeln können, die nicht vorhersehbar sind und dann stürzen wir ab. Die Essstörungen, ich sage jetzt vor allem die Bulimie, die Magersucht, auch solange sie nicht ins Lebensbedrohliche abschweift, aber vor allem die Bulimie, die sind, ich nenne es jetzt gesellschaftstauglich. Diejenigen mit den harten Drogen, mit dem Alkohol, die eigentlich genau das Gleiche machen wie Fressen und Kotzen, nur anders, werden an den Rand der Gesellschaft geschoben, die kriegen ihr Leben nicht mehr quasi auf die Reihe, die werden kriminell, gewalttätig, was auch immer, weil sie halt damit nochmals ihr Bewusstsein und ihr Präsentsein so krass verändern, halt Alkohol verändert nochmals total anders. Ich meine, das weißt du auch, wenn du frisst und kotzt, dann bist du auch kurz in einem Delirium und findest super geil, wenn ich zwei Torten und 20 irgendwie Pakete Guetzli und Schokolade und Spaghetti und alles mir reinziehe. Trotzdem bin ich noch quasi hier. Aber mit den harten Drogen oder mit dem Alkohol bin ich nochmals in einem, ich sag mal, in einer anderen Dimension. Und das ist für mich immer wieder der größte Unterschied, dass die Menschen mit Essstörungen doch so, ich sag mal, mit dem Leben verbunden sind oder auch mit der Verantwortung. Jetzt, wir kommen dann gerade noch zu deinen Zwillingsmädchen, zum Partner und so weiter. Mit dieser Verantwortung, die wir haben, dass wir die übernehmen. Ich möchte aber noch auf einen Punkt eingehen und der kommt dann auch noch in einem späteren Teil nach den Kindern, nämlich zu dem, was du jetzt machst, dieses Helfen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo du gesagt, also du hast es noch nicht so formuliert, aber ich gehe davon aus, dass wenn du helfen kannst, wenn du hast es genannt, so vielleicht auch Liebe schenken, Dasein, eine kurze Zeit schenken diesen Menschen, ein Lächeln schenken, ein Gefühl geben von, ich verstehe dich. Das ist ja, geht mal unter den Begriff helfen. Und das ist sehr oft so, dass wir Menschen in Essstörungen, in Süchten am liebsten allen anderen mal helfen, für alle anderen da sind, zu 90, 95% oder 99% und dann vielleicht noch 1, 2% bleibt dann noch für uns übrig. Genau, das, wie war oder wie ist das für dich, dieses Helfen? Was verbindest du damit? Wie fühlt es sich für dich an, anderen zu helfen? Und was passiert, wenn es drehen würde? Erstens, wenn andere dir helfen wollen. Zweitens, wenn du all das, was du für andere nutzt, mal für dich nutzen würdest.
Dieses Helfen ist bei mir tief verankert. Das ist schon, seit ich denken kann, wahrscheinlich schon vorher. Das ist wie so, es ist für mich etwas Selbstverständliches. Also ich achte gar nicht groß darauf, auch jetzt bin ich wieder im Helfen, sondern es ist einfach da. Es ist für mich so, ich spüre etwas, oder ich nehme etwas wahr und ich hake ein. Also es kann auch draußen irgendwo ein Kind schreien und ich schaue, also ich mische mich nicht, heute mische ich mich nicht mehr ein oder so, aber ich reagiere darauf. Es tut, für mich ist das schönste Geschenk, wenn jemand anderes ein Lächeln auf dem Gesicht hat oder einfach, es braucht nicht viel oder einfach irgendwie das Gefühl hat, ein Wohlgefühl hat. Das ist für mich alles, was ich benötige. Also am liebsten den Weltfrieden und dann bin ich glücklich. Wenn andere mir helfen wollen, ist das schwer, weil ich werde dann auf ein Defizit angesprochen einerseits, was mich zum Überlegen bringt, oh okay, läuft da etwas schief, ich kriege wie eine Kritik fast. Kann es mittlerweile ein bisschen besser annehmen, aber es ist schwer, weil ich wie das Gefühl habe, ich bin doch für mein Glück selber verantwortlich und niemand anderes. Also muss ich mir selber helfen können. Fertig, Punkt. Also muss da gar nicht groß drüber diskutieren, irgendwie. Das ist einfach so. Ich kann mir selber helfen, nur ich. Und wenn ich diese ganze Prozent, wenn die ich anderen helfe, auf mich projiziere, es überfordert mich am Anfang, also auch jetzt mit dir in der Begleitung, und ich war völlig überfordert, völlig. Ich muss mir Zeit nehmen oder ich möchte mir Zeit nehmen. Wow, da bin ich im Mittelpunkt, das ist so. Ich weiß auch nicht so angenehm, und ich muss hinschauen. Und das Hinschauen habe ich halt kompensiert mit Essen und Kotzen. Und das ist genau das, was ich nicht mehr möchte. Also was mache ich jetzt? Wie helfe ich mir denn selber? Das sagt wieder, okay, ich muss Hilfe annehmen. Das ist so eine Spirale, die ganz viel Fühlen auslöst, ja, wenn ich mir selber helfe. Also Selbstfürsorge ist ein schwieriges Thema, ja.
Da arbeiten wir dran. Und das darf sich entwickeln und das darf entstehen. Und das muss nicht von heute auf morgen. Aber diese kleinen Schrittchen oder so, wie du es jetzt auch reflektiert hast, das sind schon ganz wichtige erste Schritte dahin, wo es dann wirklich auch Richtung Freiheit geht. Ich möchte jetzt doch noch so ein bisschen durch dein Leben. Du hast dann einen Partner kennen, deinen Partner gelernt. Kennengelernt, das ist auch schon 7 Jahre her.
Ja,
Und
wirklich.
die
Ja,
Zwillingsmädels, die sind 5, oder?
bald 6, ja.
Bald 6, genau. Wie war das für dich? So mit Partner, mit Schwangerschaft?
Ging alles ziemlich schnell, zum Glück. Da konnte ich nicht so viel überlegen.
Super.
War vielleicht besser. Es
Ja.
war wirklich, also das war alles gefühlt. Das war wirklich alles gefühlt und das war einfach richtig. Wir haben uns kennengelernt. Ich war damals hormonell, war es noch sehr schwierig bei mir. Durch die Essstörung hatte ich halt das ganze Hormon. System, also die ganze, ich sage es jetzt einfach, Menstruation und so hat alles abgeschaltet. Ich war da Schwangerschaft oder irgendetwas war gar nicht Thema. Und irgendwie mussten wir uns dann mal über das Thema Verhütung unterhalten. Und meine Gynäkologin war, also ich ging zu einer Spezialistin und die war ziemlich überfordert irgendwie und wollte mir da alles Mögliche aufdrehen. Und dann habe ich, wie gesagt, ey, ich möchte diesen Hormoncocktail nicht. Bin jetzt langsam so, jetzt habe ich meinen Partner. Kotzen und so, das kam nur in Frage, wenn er nicht bei mir war. Also ich habe nie mit, er hat mich noch nie kotzen sehen, meine Kinder auch nicht. Das ist wie so, ist nur Thema, wenn sie nicht da sind. Zurück, Entschuldigung. Und da haben wir uns wieder dafür entschieden, wir lassen es sein und dass die Situation passt. Wir stehen beide im Leben, also plus minus. Aber ich sage mal, die Finanzen sind da, der Wunsch ist da, also lassen wir es drauf ankommen. Und dann war es ziemlich krass. Ich habe einmal meine Mens gehabt und beim nächsten Eisprung hat es eingeschlagen mit Zwillingen. Das war so, boah, okay. Okay, damit haben wir nicht gerade gerechnet. Aber ja, 1,5 Jahre später, nachdem wir zusammen kamen, waren diese Mädchen da. Und das hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ich musste Verantwortung übernehmen. nicht nur für mich selber, sondern für die Kinder, auch für meinen Partner so, plus minus natürlich, aber vor allem für die Kinder. Und da kam ich dann ziemlich ins Hadern irgendwann. Am Anfang war ich wohlgeschossen mit Oxytocin, alles gut, war okay. Aber als das dann alles irgendwie so ein bisschen geregelt war, war es verdammt hart, weil ich einfach Anspannung hatte, hoch drei. Also ich war teilweise, also der Alltag mit den Zwillingen war natürlich recht ausgefüllt. Ich war ziemlich gut dran. Habe dann nach dem Mutterschaftsurlaub, da habe ich noch in der Heroinabgabe gearbeitet. Aber das musste ich wie sein lassen, weil es Arbeitszeiten gab, da die nicht kompatibel waren mit den Kindern. Und habe dann wirklich gerade die 20% Stelle im Schlüssli bekommen. Mein Alltag war so ausgefüllt und für mich, ich habe mir persönlich immer wie so eine, mit mir eine Vereinbarung getroffen. So. Und meine Vereinbarung war, dass die Bulimie neben den Kindern und neben meinem Partner keinen Platz hat. Und das löste natürlich ganz große Anspannung aus. Ich hatte also blöd gesagt, das Glück, mein Partner, seine Familie, er ist in Zermatt aufgewachsen. Ich bin in Dachsen aufgewachsen, das ist beim Rheinfall. Und mein Partner geht so alle, sag mal, 6 Wochen oder so, geht er ein Wochenende mit den Kindern zur Nonna. Und da bleibe ich zu Hause. Und das ist mein Bulimie-Wochenende. Sag's mal so. Aber es hat, ja, jetzt seit 5,5 Jahren etwa lerne ich jetzt, versuche ich zu lernen, mit meinem Alltag klarzukommen ohne die Bulimie. Also in Anführungsstrichen ohne die Bulimie. Und da habe ich natürlich wieder ganz viel Kompensationsmechanismen, die, ich sage mal, familientauglicher sind wie die Bulimie. Aber der Alltag, also ich bin froh, dass ich das mit der Bulimie so im Griff habe. Auch, also im Griff tönt für mich nicht richtig, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Einfach das,
Absolut.
vorher war das alltäglich Minimum einmal und immer mit dem ganzen Stress der Besorgung des Essens, möglichst verschiedene Läden und einfach die ganzen Lügengeschichten. Und das beschränkt sich jetzt auf das Wochenende. Also mein Partner, wir reden nicht darüber. Ich denke, er weiß es. Ab und zu habe ich auch mal gesagt, ja, ich hatte mal gekotzt oder so, auch wenn ich viermal gekotzt habe, aber wir reden nicht groß darüber. Er versteht es auch nicht. Also was ich nachvollziehen kann, wie kann man das verstehen? Ich glaube, jemand, der das nicht hat, kann das nicht verstehen. Aber mein Alltag, auch wenn er teilweise sehr stressig oder auch überfordernd oder emotional sehr, sehr geladen ist, ich möchte ihn nicht mehr missen. Also meine Kinder waren das größte Geschenk und sind sie immer noch und sind sie jeden Tag und werden sie jeden Tag bleiben. Ja.
Ja, ich glaube, auch hier, das ist ja ein Thema, wo wir, ich sag mal, wo wir auch dran arbeiten, dass du auch diesen, ich sag mal, diesen Druck oder diesen Stress oder diese Anspannung, wie du es genannt hast, das baut sich ja auf. Würdest du jetzt wissen, keine Ahnung, die Nonna zieht in eure Nähe oder er ist, ja, genau. Oder er geht nie mehr dahin, dann würdest du in einen unglaublichen Stress kommen, weil es noch nicht gelöst ist. Aber da arbeiten wir dran und da gucken wir hin und da gibt es Lösungen. Auch das ist ein Weg, oder? Weil dein Pulli, also ich schenke dir mal einen Pulli mit einem Regenbogen drauf, weil da steht, bei dir steht bis zum bitteren Ende. Und ich denke immer, Kopf nochmal, meine Liebe, warum trägt diese wundervolle junge Frau? Nein, du musst mich nicht abdecken, alles gut, du darfst den tragen, was du willst, aber ich schenke dir mal einen Pullover mit einem Regenbogen drauf.
Das sind die toten Hosen.
Ja,
Nein.
ich glaube, du bist ein Riesenfan von denen. Ich habe
Ja.
es schon verstanden. Und trotzdem ist es eine Message, die mir da ins Auge sticht. Und also du
Ja.
brauchst den Pulli nicht zu verstecken, du darfst ihn auch weiterhin tragen, du sollst ihn auch tragen. Und trotzdem darf auch hier eine Veränderung stattfinden. Ich sage mal, in der Energie. Du bist jetzt seit 2019 im Schlössli, das ist ja auch eine Klinikinstitution, stationäre, eine Klinik für stationäre Aufenthalte mit, ich glaube, das sind verschiedene Symptome, oder, die Sie behandeln
Ja,
da. Ja.
sind verschiedene Stationen mit verschiedenen Schwerpunkten an Diagnosen.
Genau. Und du bist da als Peer-Mitarbeiterin, ich gehe mal davon aus, auf der Station mit den S gestörten Menschen.
Nein,
Nein,
nein, muss ich
nein.
dich enttäuschen.
Okay.
Nein, es gibt im Schlössli keine, allgemein glaube ich, keine Station eigentlich für spezifische Essstörungen.
Okay.
Sie werden, Essstörungen werden zugeteilt zu Emotionsregulation
Ja, okay.
tatsächlich oder halt Akutstationen oder, aber wir behandeln eigentlich keine Essstörungen.
Okay.
Also schon so, klar, es kommen immer wieder Leute mit Essstörungen, aber da behandelt man nicht die Essstörung spezifisch. Auf den meisten Stationen müssen sie auch ein Minimalgewicht, also ein BMI von, ich glaube,
Ja,
18
genau.
oder so, aufweisen, weil wir das nicht
Ja.
tragen. Aber es wird natürlich schon, also ich war auch mal im Schlössli, es wird schon darauf geschaut, aber Hauptsache dort wird eher das dahinter angeschaut, also die Verhaltenstherapie sozusagen. Genau.
Wie geht es dir da bei deiner Arbeit? Wie gehst du rein? Wie gehst du raus? Wie schaffst du es, auch hier jetzt sehr direkt und nah mit, ich nenne es jetzt psychisch kranken Menschen oder Menschen, die eben mit der Wahrnehmung, mit den Gefühlen, mit Emotionen, mit dem zu viel in der Welt nicht klarkommen? Wie gehst du damit um und wie schützt du dich oder wie achtest du darauf, dass du mit dir und bei dir bleiben kannst und natürlich auch ich sag mal, deine Kraft, deine Regulation für dich selbst auch herstellen oder gewährleisten kannst? Ist das für dich einfach oder ist das für dich herausfordernd?
Beides. Also ich kann nicht sagen, es ist total einfach, kann aber auch nicht sagen, es überfordert mich oder es ist sehr herausfordernd. Ich glaube, ich sage mal, als Peer-Mitarbeiter habe ich wie eine andere Aufgabe als vorher. Was ich sehr dankbar bin, war um meine Erfahrung im Suchtbereich, also in meiner Arbeit vorher. Da war ich sehr dankbar drum, weil ich einfach wie den Umgang schon ein bisschen kannte, plus kannte ich auch, wie es ist, in einem Team zu arbeiten, weil ich bin nicht mehr Teil der Patientengruppe, sondern ich bin im stationären Team dabei. Was ich sehr dankbar bin, ist, ich habe einen total anderen Alltag heute. Ich habe meine Familie, also meine Priorität ist meine Familie und nicht meine Arbeit, was vorher wahrscheinlich würde ich behaupten, umgekehrt war. Also meine Familie, mein Alltag war bei meiner Arbeit und auch da war ich. Und heute ist es wie, also ich bin bei der Arbeit schon auch noch mich selber, aber ich habe wie mein eigenes Leben, das ich leben möchte. Von daher gehe ich heute nicht mehr nach Hause und mir laufen 20 Geschichten nachher oder oh, was passiert mit dem noch heute Abend oder so. Das kann ich heute abstellen. Ich muss sagen, ich habe ein geniales Team, wirklich. Schlössli war auch die Klinik. Als ich die Ausbildung zur Peer-Mitarbeiterin machte, habe ich immer gesagt, ich gehe nie in eine Klinik arbeiten, mein Gott. Und dann kam die Stelle per Zufall an mich und ich habe immer gesagt, Schlössli war die Klinik, wo ich dahinter stehen kann irgendwie. Und mein Team nahm mich wirklich von Anfang an einfach als normale Mitarbeiterin an. Es war ich wurde nie gefragt, was mein Hintergrund oder irgendetwas ist. Nie, also es kam klar bei Gesprächen oder so mal zum Thema, aber nie, du bist Firmenmitarbeiter und was hast du denn oder was ist deine Erfahrung? Kein Thema. Ich kann am Abend oder ich kann nach jedem Gespräch, was ich mit Patienten führe, zum Team gehen, das besprechen. Ich muss nicht, ich darf, ich kann. Manchmal fragen sie, wenn sie selber anhaken oder so und nicht weiter wissen. Der Umgang mit mir selber ist, wie für mich ist es ein Tapetenwechsel neben dem Familienalltag. Ich habe auch nicht die Erwartung an mich oder nicht mehr, dass ich irgendwie jetzt jeden retten muss. Das habe ich voll abgelegt.
Super.
Einfach, dass ich dahin gehe, ich höre zu, ich gebe je nachdem meinen Senf dazu, wenn es gefragt wird. Und ansonsten zeige ich einfach mein Mitgefühl, schenke mein Gehör, mein Verständnis. Nicht mehr und nicht weniger, würde ich jetzt fast sagen.
Sehr cool. Sehr cool.
Ja.
Das klingt sehr reflektiert und auch sehr, sehr bewusst, weil genau das wichtig ist, oder? Dass du da, du musst und du kannst auch keinen retten.
Ja.
Kannst dieses Kann noch mitnehmen, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil du hast am Anfang, ziemlich am Anfang unseres Gesprächs gesagt, also quasi, ich bin ja selbst verantwortlich für mein Glück oder für mein Wohlbefinden. Das sind die Menschen im Außen auch. Und ich glaube, wenn du da diesen Weg findest, dieses Helfen wirklich als Möglichkeit, als ich biete es an, aber ich quasi, ich unterstütze dich, ich begleite dich, aber die Schritte musst du selber gehen, dass du das im Außen wie aber auch bei dir selber noch viel, viel mehr integrieren darfst. Damit auch du diesen, ich sag mal wirklich diese letzten Schritte noch gehen darfst für dich, dass du, sag mal, in ein, zwei Jahren entweder mit nach Zermatt gehst, weil es in den Bergen nämlich wirklich auch einfach saumäßig schön ist, oder zu Hause bleibst und an den See gehst und
Genau.
in die spazieren gehst. Oder ins Wellness gehst oder mal einen Tag durchschläfst oder was auch immer, dass du da mehr und mehr in dieses wirklich für dich kommst. Was tut mir gut? Dass es nicht mehr darum geht, sind es jetzt 5 Kilo mehr oder weniger? Habe ich jetzt Lust auf das? Mag ich jetzt das? Tut mir das gut? Nährt mich das? Wärmt mich das? Einfach das. Und da sind wir dran, da arbeiten wir die nächsten Wochen und Monate weiterhin dran, dass du nicht mehr diese Angespanntheit, ich sage mal, zwischen diesen Phasen haben musst, dass es auch da noch leichter werden darf. Jetzt auch gerade, du hast zwei Mädchen, die werden immer älter, die beobachten dich, die gucken, wie was du isst, was du tust, was du tust, wie du guckst, wie du bewusst oder unbewusst vielleicht bewertest. Auch dafür, eben, sie sind ein Geschenk für dich. Sie sind ein Geschenk, weil sie einfach eben, du hast keine Behandlungen gemacht und irgendwelches, sondern yes, okay, hat funktioniert. Und das ist eigentlich das Schönste und aber auch das Natürlichste. Das Intuitivste, was passieren durfte und aber auch passieren musste, damit du weiter lernen darfst, dass du die nächsten Schritte gehen darfst. Und ich glaube, jetzt ist es so, logisch, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt, einfach Zeit da nochmals genau hinzuschauen, das, was du gesagt hast, das oh Scheiße, Mann, okay, dann, wenn ich mir helfen müsste oder auf mich achten würde,
dann wüsste ich. Und das ist einer der Punkte, die wir gern wegschieben, die aber gar nicht so schlimm sind, wenn wir dann wirklich hinschauen, wo mehr dieses Biss oder dass wir hinschauen, ist so dieses Große oder dieses, was kommt denn da oder was sehe ich denn da oder okay, und dann kann ich es ja nicht mehr kontrollieren. Also dann wird es ja noch richtig leicht werden. Und da einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal. Und zurück kann ich immer.
Oh ja.
Oh ja. Corinna, das ist genau das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, dass du auch da einfach diesen letzten Schritt noch gehst, dass du für mich so als Ziel diese Wochenenden entweder
Geht
mit
schon besser.
oder der Familie genießen darf.
Ja. Auf der Map gehe ich wahrscheinlich nicht so mit.
Ist egal, dann bleibst du zu Hause, du hast den See, du
Oh ja.
kannst ja, es
Genieße
gibt
es.
so viele Dinge, die du tun kannst oder eben auch einfach mal einen Tag durchschlafen. Das tut den Müttern manchmal auch saumäßig.
Oh ja. Das erlaubt man sich sonst nicht wirklich, ja.
Nee, oder es geht dann auch nicht. Und dann gehen sie
Geht
zu
gar nicht.
Schule, dann zu früh aufstehen und Frühstück und alles. Und ja, das ist einfach so. Aber das ist so für mich, das ist auch das, was ich sehe. Und das, was ich merke, dass du bereit bist, dass aber dieses von hier zu hier, dieser Sprung oder dieser Schritt, den schauen wir an.
Das ist der, der Angst macht.
Ja, genau.
Und dann, aber da, wo die Angst ist, muss man hinschauen, sehen wir.
Und sie ist meist gar nicht so groß, wie wir denken, dass sie
Ja,
ist.
nein, das nehme ich fast an.
Das schaffen wir.
Okay.
Corinna, ich bedanke mich von Herzen für dieses sehr offene, sehr ehrliche Gespräch, einfach so ein bisschen durch dein Leben. Was möchtest du Menschen mitgeben, die noch vielleicht voll gefangen sind, die voll wir gehen jetzt mal nur auf die Essstörung ein, die da drin stecken. Was würdest du raten? Was würdest du empfehlen? Was würdest du ja ihnen mitgeben? Einfach so aus deinem Herz heraus, intuitiv.
Lasst los und vertraut auf euer Herz und nicht. Krankheit macht euch etwas vor. Das Herz weiß, wo es hin will.
Kriege ich gar Gänsehaut. Mega. Das Herz führt euch und lasst los. Von Herzen danke an dich. Es war mega schön. Danke an euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Die nächste Folge wird eine Folge geben mit einem jungen Mann. Noch mehr Tabu. Männer mit Bulimie. Ein unglaublich herziger Schweizer. Ich freue mich schon auf das Gespräch, wo wir ein bisschen eintauchen in dieses Thema Männerbulimie, aber auch der Weg aus der Bulimie. Ich wünsche euch alles Gute, dir natürlich auch, Corinna. Ich freue mich, dich noch ein Stück auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Und alles Liebe und mach's gut. Danke vielmals.